Ja, guten Morgen von mir. Ich hatte ja in meiner letzten Predigt mal den Vorschlag an die Gemeindeleitung unterbreitet, meine Klimaanlage einzubauen. Ist natürlich nicht passiert. Also blieb nichts anderes übrig, als zu beten. Und unser Gott hat Einsehen und schenkt eine Temperatur, mit der man auch sprechen und predigen kann. Gut, vor 4-5 Monaten kam eine Rundmail, die an verschiedene Brüder gegangen ist, von der Gemeindeleitung mit dem Vorschlag, einen Bibeltext, und zwar den Kolosserbrief, im Zusammenhang zu lesen. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Es ist natürlich interessant und abwechslungsreich, wenn man jeden Sonntag so einen anderen Prediger hört mit einem anderen Text. Aber Gott hat uns sein Wort nicht als Schnipsel oder abschnittsweise gegeben, sondern als Ganzes. Und wir brauchen das zusammenhängende Studium und die Lesung des gesamten Wortes Gottes, um zu beginnen zu verstehen, was Gottes Wesen ist. Wie ist dieser Gott? Um sein Heilshandeln in der Welt und in unserem Leben zu verstehen. Um auch zu verstehen, was er in der Zukunft möchte oder wie wir heute unser Leben gestalten sollten. Also werden wir ab heute, ich mache heute nur die Einleitung, die anderen Sonntage macht jemand anderes, also ihr müsst nicht mich nicht 7 Sonntage ertragen. Aber zunächst einige historische Hintergründe zu diesem Brief. Das hilft so, einige Dinge zu verstehen. Kolossee, das war eine relativ große, reiche Handelsstadt, ungefähr 150 Kilometer östlich von Ephesus. Rechts der blaue Strich Kolossee, links Ephesus. Und im Gegensatz zu vielen anderen Städten, wie in Ephesus, Philippi zum Beispiel, gab es in Kolossee keine größeren heidnischen Heiligtümer, keine großen Tempelanlagen. Die Stadt war eigentlich geprägt von Profit und Rendite. Paulus hat in den Jahren 50 bis 52 etwa in Ephesus 2 Jahre lang gelebt, gearbeitet und vor allen Dingen das Evangelium verkündigt. Und trotzdem ist er in dieser Zeit, soweit wir es nachvollziehen können, nie nach Kolossee gekommen. Wie ist also dort eine Gemeinde entstanden? Wahrscheinlich war es ein junger Bruder, der auch später genannt wird, Epaphras, der Paulus während seiner Predigttätigkeit in Ephesus oder um Ephesus herum gehört hat, zum lebendigen Glauben an Christus kam, zurück nach Kolossee ging, dort seinen Glauben lebte und Zeuge Jesu wurde. Und Gott konnte in Kolossee eine Gemeinde bauen. 10 Jahre später, Jahre 60, 62, und da setzt dieser Brief ein, sitzt Paulus in Rom im Gefängnis. Entweder bekommt er Besuch von diesem Epaphras oder einen Brief von ihm. Und er unterrichtet ihn über diese Gemeinde in Kolossee, über ihren Glauben. Er berichtet ihm von der Liebe, die die Gemeinde hat, aber er berichtet auch von der Gefahr, von der diese Gemeinde bedroht war. Es war eine Irrlehre, wir hören dann später davon im 2. Kapitel des Briefes, die sagte, es gibt verschiedene Stufen der Erkenntnis. Und wenn du diese höchste Stufe der Gotteserkenntnis und des Lebens mit Gott haben willst, dann ist es zwar gut, wenn du Christus hast, aber du brauchst die Verbindung zu Engeln. Du musst diese oder jene Dinge noch tun. Stammt meistens aus der jüdischen Geschichte. Und diese Umstände veranlassten Paulus jetzt, diesen Kolosserbrief zu schreiben. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass Paulus auf diese Irrlehren, von der die Gemeinde bedroht war, gar nicht groß eingeht. Er macht etwas ganz anderes. Er stellt der Gemeinde in Kolossee vor, was sie in Christus haben. Dass sie in Christus alles haben, die ganze Fülle der Erkenntnis, die ganze Fülle des Lebens Gottes, dass darüber hinaus nichts anderes braucht, um heilig und selig zu werden und gerettet zu sein. Also es ist schon das Christus allein, Jesus allein, nichts anderes dazu. Vielleicht auch eine Überlegung für uns, wenn es um Gespräche mit Ungläubigen geht. Wer nicht bereit ist, auf das Evangelium Jesu zu hören, der wird auch nicht offen sein für unsere noch so klugen geistlichen Argumente. Kommen wir zu den ersten beiden Versen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zur Kolossee. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Die moderne Textkritik, Bibelkritik, bestreitet ganz entschieden, dass dieser Brief überhaupt von Paulus sein könnte. Man glaubt darin, 34 Ausdrücke und Redewendungen gefunden zu haben, die so in keinem anderen Brief auftauchen. Diese Art, Gottes Wort unglaubwürdig zu machen, zieht sich übrigens durch die ganze Bibel, dass immer wieder Menschen, die das geschrieben haben, bezweifelt werden. Man bezweifelt sogar, dass viele dieser Leute überhaupt gelebt haben. Es geht letztendlich nichts anderes darum, wenn jemand diesen Brief nicht geschrieben hat, dann kann der Inhalt natürlich auch nicht echt authentisch sein. Dann ist es kein Gottes Wort, dann ist es irgendwelche fromme Lektüre, die sich jeder hat ausdenken können. Und so war es auch schon in der Anfangszeit der Gemeinden. Es tauchte ein Paulus-Evangelium auf, Barnabas-Briefe, also alles Mögliche tauchte auf. Aber selbst die frühen Gemeinden der ersten Jahrhunderte erkannten schon ganz schnell, was wirklich vom Geist Gottes war und was nicht. Und so haben wir die Bibel heute so, wie sie uns vorliegt, als das offenbarte Wort Gottes. Er geht weiter, Paulus, Apostel Jesu Christi. Bleiben wir einen Moment bei diesem Wort Apostel stehen. Das ist ja ein eingedeutsches Wort, es kommt aus dem Griechischen Apostolos. Was es im Deutschen groß bedeutet, ich denke, das wissen die meisten. Was bedeutet es?
Gesandter.
Bitte?
Gesandter.
Gesandter, Bote. Was uns bekannt ist, auch heute noch, ist das Wort Botschafter. Und zwar genau aus diesem Bereich kommt dieses Wort auch. Es kommt aus dem militärischen und auch politischen Bereich. Es ist mir wichtig, dass wir mal kurz darauf eingehen, weil es eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Ein Botschafter wird von einem Staat oder einer Regierung in ein fremdes Land geschickt, um sein Land dort zu repräsentieren. Vor allen Dingen aber, um Botschaften seiner Regierung an diese fremde Regierung zu übermitteln. Und viele geheime Botschaften, und das passiert auch heute noch, werden mündlich überliefert, damit sie nicht ausspioniert werden können. Und jetzt ist es Aufgabe eines Botschafters, diese Botschaft wortgetreu, wortwörtlich weiterzugeben. Er darf dabei noch nicht einmal seine eigene Meinung äußern. Das, was also ein Botschafter weitergibt, ist echt, authentisch und muss glaubhaft sein. Und deswegen, denke ich, nennt uns der Apostel auch immer wieder in seinen Briefen im Vorsatz Paulus Apostel. Er stellt damit klar, liebe Leute, das, was ich hier schreibe, das schreibe ich nicht als Privatmann, sondern das, was ich euch hier schreibe, das schreibe ich, gewirkt durch Gottes Geist, als Gottes Wort an euch. Und deswegen wird hier deutlich, dass Paulus sich nicht selbst zum Apostel gemacht hat, sondern er sagt auch Apostel Jesu Christi durch Gott, durch Gottes Willen. Er war natürlich kein direkter Jünger Jesu wie die anderen Apostel. Und dennoch, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, ich denke, die meisten kennen die Geschichte, die Bekehrung des Saulus, wurde er von Jesus ganz persönlich ausgewählt und zum Dienst vorbereitet. Wie gesagt, er macht hier klar, dass er nicht als Privatmann schreibt und dass es hier bei dem, was er hier schreibt, nicht um seine Privatmeinung geht. Das müssen wir ganz klar sagen. Es geht nicht um seine Privatmeinung, sondern es geht um Lehre Gottes für die Gemeinden damals und für uns heute. Und deswegen ist es gefährlich und töricht, das Wort Gottes auf die damalige Zeit zu beschränken, die Aussagen, viele Aussagen. Wenn das wirklich so wäre, wie das heute vielfach behauptet wird, dass viele Aussagen nur für die damalige Zeit gedacht wären, dann wäre es nicht das universelle und verbindliche Wort Gottes, das auch heute noch gilt. Und wichtig ist von daher, dass wir verstehen, dass es auch wichtig ist, wer uns eine solche Botschaft schreibt, welcher Mensch. Denn Gott hat ein Wort an von ihm auserwählte Menschen gebunden. In 2. Korinther 4, 1 bis 5 heißt es, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als Herrn, aber uns aber als Sklaven um Jesu Willen. Ich denke, es ist für uns heute überhaupt keine Frage, als Menschen, die an Gott, an den Herrn Jesus glauben und dem Wort Gottes, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und als Zeugen dessen, dass das, was er schreibt, so auch wahr ist, nennt er dann Timotheus als weiteren Zeugen und er schließt dann im zweiten Vers seine Segensgrüße an die Gemeinde ein. In Vers 3 sagt er, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Wir wissen, dass Paulus später einiges zu kritisieren hat. Wenn es an oder um unsere Gemeinde geht, glaubt er, dass es da einiges zu verändern oder zu verbessern gäbe? Was meint ihr? Ja? Das ist sogar einer der Ältesten, meint es hier. Die Gemeinde Jesu ist eine Baustelle. Wird sie wohl jemals fertig werden? Wird sie nicht fertig? Doch. Die Antwort, die Gemeinde wird dann vollkommen und perfekt sein, wenn sie bei Jesus ist. Aber bis dahin ist die Gemeinde immer eine Baustelle, immer A45. Es ist alles noch nicht bequem. Manches ist schmutzig, staubig. Da liegt noch alter Müll rum. Da geschieht auch mancher Unfall. Also da gibt es noch eine Menge zu tun in unserer Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Baustelle, ist ein Bauwerk und wird erst vollkommen sein, wenn sie in der Herrlichkeit ist. Dann aber wird sie ohne Fehler und Flecken sein, wie es Paulus an die Epheser schreibt, Epheser 5, 25 bis 27, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ich kann mir ja vorstellen, wenn ihr sonntagmorgens so hier reinkommt, dass ihr vielleicht einiges vorfindet, was euch nicht gefällt. Vielleicht stehen die Stühle zu eng, vielleicht stehen sie zu krumm, vielleicht ist der Ton zu laut oder zu leise, vielleicht die Luft zu warm, zu kalt. Klavierspieler finden vielleicht nicht die richtigen Töne. Die Schwester X könnte sich ja auch mal die Haare anders machen. Und der Bruder Y, naja, mit der Hose müsste er auch nicht unbedingt hierher kommen. So einiges, was einem vielleicht so durch den Kopf geht. Paulus hätte und später hat er das ja dann auch bei den Kolossern einiges zu sagen. Doch womit fängt er an? Ich danke Gott. Ich danke Gott für die Gemeinde, ich danke Gott für die Ältesten, ich danke Gott für den Prediger, ich danke Gott für alle, die in der Gemeinde mitarbeiten. Ich danke Gott für diese wunderbare Gemeinde in Kolossee in Allendorf. Wenn du einen Tadel oder Kritik an einem Bruder oder Schwester loswerden möchtest, und er steht so verkehrt vor dir, dann halt erst einmal inne. Und dann fang an, für diesen Bruder und diese Schwester zu danken. Das klärt nämlich erstmal, womit wir es und mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es nämlich mit einem Menschen zu tun, der das Werk Gottes ist. Und er ist ein vollkommenes Werk Gottes. Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus dann, denn wir sind sein Werk. Die Gemeinde Allendorf ist sein Werk. Du bist Gottes Werk. Natürlich ist Gott bei jedem von uns und in der Gemeinde und an der Gemeinde noch am Arbeiten. Aber kann man einen Bildhauer kritisieren, wenn sein Werk noch nicht fertig ist? Und so ist es ja auch bei uns. Aber unfertig, wie Bruder und Schwester noch sind, sind sie dennoch Gottes Werk. Und wenn wir das beachten, dann stellen wir unser Verhältnis zueinander und untereinander vielleicht auf eine ganz andere Basis in ein ganz neues Licht. Bekommt unser Verhältnis eine ganz neue und andere Qualität. Dann können wir Gott von ganzem Herzen für Bruder und Schwester danken. Wem dankt Paulus für die Gemeinde? Ich danke Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus kannte all die Götter der damaligen Zeit, die ihn umgaben. Er wusste, wovon die Welt beherrscht war. Aber er wusste auch, es gibt nur einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott hat einen Sohn, Jesus Christus. Deshalb dankt er dem Schöpfer, dem Erhalter, dem Baumeister der Gemeinde, der so viele unterschiedliche Menschen und Charaktere in seiner Gemeinde zusammengeführt hat und errettet hat durch das Blut des Sohnes, die jetzt eine neue Schöpfung repräsentieren auf dieser Welt, eine göttliche Familie von Brüdern und Schwestern. Wie dankt denn Paulus für die Gemeinde? Er schickt ihnen keine Blumen. Er kündigt auch keine Predigtdienste bei ihnen an. Nein, er dankt, indem wir alle Zeit für euch beten. Es gibt so viele Arten, für die Gemeinde zu danken. Du kannst mitarbeiten. Ganz praktisch in vielen Diensten. Du kannst deinen finanziellen Beitrag leisten. Alles gut und wichtig. Aber, so möchte ich dich fragen, wie oft betest du für deine Gemeinde? Einmal im Jahr? Wenn es dir gerade mal so einfällt? Wie oft dankt Paulus für die Gemeinde? Indem wir alle Zeit für euch beten, schreibt er. Die Ältesten der Gemeinde, die Gemeindeleitung, die Mitarbeiter in der Kinder-, in der Jugendarbeit, in der Bibelstunde, in der GLV, in den Hauskreisen, in den Frauenstunden. Sie alle brauchen unser beständiges Gebet. Wenn wir Gott wirklich dankbar sein wollen, liebe Geschwister, dann lasst uns Gott alle Zeit für unsere Gemeinde danken und beten. Wofür dankt Paulus? Denn Vers 4. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Wofür dankt er? Er dankt nicht für ihre tollen Grillfeste, ihr tolles Gemeindehaus. Er dankt auch nicht für ihr gesellschaftliches Engagement. Es war schlichtweg der Glaube an Jesus Christus. Dafür dankt er. Und dafür war Kolossee bekannt in ihrer Gegend. Können wir uns vorstellen, dass in ganz Deutschland, in den anderen Gemeinden, von der Gemeinde in Allendorf gesprochen würde, über unseren Glauben, den wir haben, dass wir dafür gelobt werden, dass wir gelobt werden für die Liebe, die wir zu allen Heiligen haben. Was nehmen die Menschen, die zu uns kommen, als Fremde, als Besucher, als Gäste wohl mit? Welchen Eindruck? Paulus dankt weiter und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ich kann von mir wirklich ehrlich sagen, dass ich Kinder von Herzen lieb habe. Denke ich allerdings an meine Kinder und meine Enkel, dann stelle ich fest, diese Liebe hat eine ganz andere Qualität. Das ist was ganz anderes, als mich den Andreas oder sonst jemand anderes lieb habe. Wir sollten wirklich geprägt sein. Und das meine ich so, wie auf einer Münze, das unauslöschlich eingeprägt ist, von der Liebe zu allen Heiligen, nämlich zu der Familie Gottes, zu allen, die errettet sind, zu allen Kindern Gottes, zur Familie Gottes. Das ist etwas anderes als die Liebe, die wir auch zur allgemeinen Menschen haben sollen. Woher kommt diese Liebe der Kolosser? Vers 5. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Aus der Hoffnung, schreibt er, kommt der Glaube. Aus der Hoffnung kommt die Liebe. Es ist eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Eine Hoffnung auf das ewige Leben. Wann kam denn diese Hoffnung in unser Herz? Was sagst du? Seit wann hast du diese Hoffnung? Überhaupt? Wer von euch hat denn diese Hoffnung überhaupt? Ich habe sie. Wer von euch hat diese ewige Hoffnung? Traut ihr euch nicht zu melden? Oder seid ihr alle keine Kinder Gottes, nicht errettet? Das wäre schlimm. Also denen, die sich nicht gemeldet haben, denen empfehle ich einen ganz kurzen Moment jetzt mal ganz wach zu sein. Ich sage uns nämlich, wann die Hoffnung in unser Herz gekommen ist. Das betrifft jetzt jeden. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. An dem Tag, in dem Augenblick, als du zum lebendigen Glauben an den auferstandenen Jesus Christus kamst, da wurde dir diese Hoffnung ins Herz gegeben, in der Stunde unserer Errettung. Und jeder, der hier ist und diese Hoffnung nicht hat und haben möchte, kann sie jetzt im Augenblick bekommen, indem er mit Schuld und Sünde zum Kreuz kommt, sie von Jesus vergeben lässt, neues, ewiges Leben erhält und eine Hoffnung, die in die Ewigkeit gilt. Und das gibt, das hat unserem Leben, meinem zumindest, das von mir kann ich zumindest sagen, eine neue Perspektive und Richtung gegeben. Leider ist es mir nicht erlaubt und gestattet und zeitlich auch nicht möglich, alle Verse im Einzelnen durchzugehen, aber wir wollen die wichtigsten Dinge doch noch erarbeiten. Verse 9 bis 14. Wer den Text so richtig mitgelesen hat oder vielleicht im Vorfeld auch schon gelesen hat, wird festgestellt haben, dass dieser ganze Abschnitt im ersten Kapitel von den Versen 3 bis 14 ein Bitt- und Dankgebet ist. Und wir stellen fest, dass das, was Paulus betet, ein Gebet aus einem Herzen der Dankbarkeit ist. Er schreibt ja 1. Kolosser 1, Vers 9, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, der wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Man kann auch sagen, aus diesem Grund, weil wir von eurem Glauben gehört haben, bitten und beten wir für euch. Das, was Paulus von Epaphras über die Gemeinde in Kolossee gehört hat, erfüllt ihn mit Dankbarkeit. Das war seine Motivation. Da auch wieder die Frage an uns, wie oft wird unser Gebet von Dankbarkeit eigentlich geleitet? Ist unser Beten nicht oft vielmehr eine Reaktion auf Ereignisse, auf Schwierigkeiten und Sorgen in unserem Leben? Natürlich ist es gut, dass wir mit allen Dingen, vor allen Dingen auch mit Sorgen und Nöten zu Gott kommen, ihm sagen. Aber wie ist es hinterher, wenn wir festgestellt haben, Gott hat uns geholfen, vielleicht sogar sehr schneller, als wir dachten? Wie sieht es da mit unserer Dankbarkeit aus? Allzu oft kehren wir dann so wieder in unseren Normalzustand zurück und Dankbarkeit für Gott hat oft wenig Platz. Ich denke, wir sollten von Paulus lernen. Er fand auch in den schwierigsten Situationen des Lebens immer wieder Gründe, Gott zuerst zu danken. Paulus dankt für das, was Gott an den Kolossern getan hat. Werden wir auch motiviert zu danken, was Gott zum Beispiel in anderen Gemeindegeschwistern getan hat, in anderen Gemeinden getan hat? Und noch etwas. Paulus hat nicht nur einmal ein Dankgebet gesprochen. Was schreibt er? Deshalb hören wir auch nicht auf. Vielleicht ist dir schon so ergangen, wie es mir hier und da ergangen ist, dass ich jemand versprochen habe, für ihn zu beten. Und das hast du das einmal gemacht, hast du zweimal gemacht. Ja, und dann war mal ein paar Tage so gar keine Zeit und dann kam doch vielleicht noch mal ins Dritte und irgendwann ist das im Sande verlaufen. Der Dienst des Gebetes, und das lernen wir hier von Paulus, ist ein dauerhafter, beständiger Dienst. Werden wir also nicht müde und träge, Gott zu danken und zu bitten, und das ganz besonders für unsere Glaubensgeschwister, besonders aber auch für die, die in Not, die in Verfolgung und Bedrängnis sind. Wofür bittet Paulus? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, mit aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Paulus geht also davon aus, dass der Wille Gottes für alle Menschen verfügbar und erkennbar ist. Wenn es nicht so wäre, bräuchte Paulus nicht darum zu bitten, dass wir erfüllt würden. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was in die Irrlehrer in Kolosse lehrten. Die sagten, die Erkenntnis Gottes steht nur einem gewissen eingeweihten, exklusiven Personenkreis, einer Elite zur Verfügung. Und diese Irrlehre fing an, die Gemeinde in Kolosse zu spalten. Da liefen Leute rum, die fragten, hast du schon die Erkenntnis? Bist du schon in die nächste Stufe? Paulus betet darum, dass die Kolosser erfüllt würden, und zwar alle erfüllt würden. Es kommt also nicht darauf an, dass wir irgendwelche geistlichen Übungen machen, sondern einzig auf den Glauben an den Sohn Gottes. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wer an das Evangelium glaubt, der hat Zugang zur vollen Erkenntnis Gottes. Jesus allein genügt, das Evangelium allein genügt. Wir können und brauchen dem Werk Jesu nichts hinzuzutun. Und deswegen betet Paulus auch, weil er der vollen Überzeugung ist, dass Gott diese Erkenntnis jedem Kind Gottes ins Herz geben möchte. Was aber, und das müssen wir unbedingt noch besprechen, was ist aber diese Erkenntnis Gottes? Im Vers 10 bekommen wir die Antwort darauf. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis des Willens Gottes wird sich in unserem Leben zeigen. Ob du mit Jesus lebst, ob du wiedergeboren bist, muss Auswirkungen in deinem Leben haben. Auswirkungen, die nach außen für andere Menschen sichtbar werden. Ob du Erkenntnis Gottes hast, zeigt sich in unserer Lebensführung, liebe Geschwister. Ob wir des Herrn würdig wandeln, daran erkennen wir, ob wir mit Christus leben oder nicht. Das ist in anderen Lebensbereichen nicht unbedingt der Fall. Es gibt hochstehende Persönlichkeiten, Wissenschaftler, mit aller Wissenschaft erfüllt sind und Dinge sagen können, die ich noch nicht gehört, noch nicht verstanden habe und trotzdem ein moralisch verwerfliches Leben führen. Im Dienst für Gott, und wir alle stehen im Dienst für Gott, kann es und darf es so etwas nicht geben. Für Gott sind Wissen und Erkenntnis über ihn untrennbar mit unserem Lebenswandel verbunden. Das ist die Verbindung von Kompetenz und Charakter. Gott ist nicht nur daran interessiert, was wir denken und glauben, sondern auch, wie wir leben und handeln. Vers 11. Damit ihr gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Es darf uns bewusst sein, dass es eine Kraftquelle gibt in unserem Leben, aus der heraus wir leben, unser Leben führen dürfen. Der Ausdruck, der hier für Kraft gebraucht ist, bedeutet so viel wie immerwährende, fortwährende Kraft. Es sollte also nicht so sein, dass wir vielleicht mal so richtig mit Schwung im Glauben angefangen haben und dann wird es immer lahmer, immer träge, immer, ja, manches versiegt sogar. Sondern wir dürfen beständig Gottes Kraft haben, wie es in Jesaja 40, 29 bis 31 heißt. Er gibt dem Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Vielleicht erwarten dich nächste Woche große Herausforderungen. Dinge vielleicht, die wie der Mount Everest vor dir so stehen. Vielleicht ein Chef, der völlig unlogische Entscheidungen trifft. Eine Krankheit, von der die Ärzte nicht sagen können, wie sie ausgehen wird. Probleme mit dem Ehepartner oder den Kindern. Und vielleicht kommst du auch an den Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Dann gilt dir, liebes Kind Gottes, das vor einem solchen Berg steht, die Zusage Gottes, dass Gottes Kraft für dich da ist. Und jetzt kommen wir an noch einen wichtigen Satz. Und zwar müssen wir mal Wert drauf legen. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Das heißt nach der Macht, nicht aus der Macht. Ich will das kurz erklären, was der Unterschied ist, wenn es heißt, ob aus der Macht oder nach seiner Macht. Du lernst einen Millionär kennen, der mag dich und er sagt, ich werde dir etwas aus meinem Vermögen überweisen. Wenn er sagt, ich überweise dir etwas aus meinem Vermögen, dann sagt das nichts darüber aus, wie viel es sein wird. Das können 100.000 sein, es können auch 5 Cent sein. Sagt er aber, ich gebe dir etwas nach der Macht meiner Verfügbarkeit, nach meinen Möglichkeiten, dann wird es im Verhältnis stehen zu dem, was er hat. Und das sagt uns Gottes Wort hier. Gott gibt uns nicht aus seiner Macht, sondern nach seiner Macht, und zwar aus seiner unerschöpflichen, unaufhörlichen Macht. Das ist keine Macht, die weniger wird und die auch nicht geizig ist, die dich klein hält, sondern die Macht und seine Kraft, die ist unerschöpflich, jeden Tag neu für uns da. Es ist die Macht, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die diese Erde mit einem Wort in die Entstehung gebracht hat. Wir sollen geduldig sein. Drittes Kennzeichen, noch einmal Dankbarkeit. Dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat, Vers 12, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ein Erbe kann man nicht erkaufen. Ein Erbe ist immer ein Geschenk dessen, der es hinterlässt. Du hast kein Anrecht auf ein Erbe, auch wenn der Gesetzgeber so etwas vorsieht. Aber eigentlich hast du kein Anrecht auf ein Erbe. Wenn Gott uns etwas hier von Erbe sagen lässt, an dem wir Anteil haben, dann heißt es, dass dieses Erbe schon da ist. Das kommt nicht erstmal irgendwo her, sondern dass dieses Erbe für uns, auf uns schon wartet. Es wartet auf uns nicht, weil wir irgendetwas geleistet haben oder irgendetwas dazugetan haben, sondern es wartet als Geschenk des Vaters, als Geschenk an die, die Christus glauben. Das ewige Leben, der Anteil in der Herrlichkeit. Und deswegen führt Paulus jetzt in den letzten beiden Versen 13 und 14 die Gedanken wieder zurück auf den Ursprung. Auf den Ursprung, der all diese Gedanken vorher möglich gemacht hat. Auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Damit sind wir beim Ursprung unseres Glaubens, beim Ursprung unserer Gemeinde, beim Ursprung unserer Kraft, beim Ursprung unserer Hoffnung. Und da wird Karl-Heinz nächste Woche weitermachen, dieses wunderbare hohe Lied auf Jesus Christus, für den wir ja von Herzen danken dürfen.